Die Pädagoginnenarbeit eigentlich quer durch alle Schultypen ist geprägt von sehr hoher Professionalität, trotz großer Herausforderungen.
Wir haben ja heute gehört, es gibt ja Schulklassen, wo einfach überwiegend Kinder jetzt mit nicht deutscher Muttersprache sitzen.
Es ist auch tatsächlich keine Seltenheit mehr, dass Kinder und Jugendliche aufgrund von Leistungsdruck in ein Burnout schon rutschen.
Österreichisches Rotes Kreuz, der Podcast.
Damit wieder herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, die diesen wunderbaren Podcast hören. Mein Name ist Isabella Richter und ich freue mich wie immer ganz, ganz riesig, dass Sie dran sind und uns zuhören. Ja, es ist September, ne? Und das bedeutet einerseits Ende der Sommerferien für alle Schüler und Schülerinnen und großes Aufatmen bei allen Eltern. Also mir geht's zumindest so. Ich bin da definitiv eine, die jubelt. Ja, auf der anderen Seite sind da natürlich die PädagogInnen, die oft ja mit gewissen Sorgen ins neue Schuljahr starten, ob der vielen Herausforderungen. Meine Damen und Herren, das Rote Kreuz hilft hier PädagogInnen, LehrerInnen, SchülerInnen und natürlich nicht zuletzt den Eltern. Und zwar auf wirklich unglaublich vielfältige Art und Weise. Und genau darum geht es heute in diesem Podcast. Und wir beleuchten auch mal generell Bildung, Bildungschancen und alles, was dazugehört hier im Land, wie es da so aussieht. Ich darf meine tollen Gäste begrüßen. Herzlich willkommen, Katharina Albrecher. Du bist Abteilungsleiterin Bildungsangebote beim Roten Kreuz. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Danke für die Einladung. Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch.
Voll gut. Und ich begrüße herzlich Andrea Kuttermann, Leiterin vom Lernhaus Wien. Schön, dass du da bist. Danke.
Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf und bin auch schon gespannt, was wir heute plaudern.
Wir haben total viel zu besprechen und es ist schon wieder so eine Sache, im Zuge der Recherche für diesen Podcast komme ich einfach auch erst drauf, was das Rote Kreuz wirklich eigentlich alles für tolle Sachen macht. Ich bin jedes Mal ganz baff, also gerade auch im Bereich Bildung ist wirklich unglaublich. Ich wüsste gar nicht, wie das Land ausschauen würde, wenn es euch nicht gäbe. Also das ist wirklich gleich vorweg, wirklich ganz, ganz großartig. Katharina, wo stehen wir denn überhaupt derzeit? Das Bildungssystem in Österreich ist, finde ich, weiß ich nicht, seit Jahrzehnten gefühlt irgendwie eine Baustelle. Wie schaut es denn in deinen Augen momentan aus?
Ja, ich gebe dir da völlig recht eigentlich, aber Baustelle heißt ja auch immer Veränderung und dass vor allem Bedarf für Veränderung gesehen wird. Also ja, unser Bildungssystem ist eine Baustelle und wir haben hier ganz viel Bedarf an Änderungen. Was ich allerdings sehe in der Zusammenarbeit, in der täglichen innerhalb des Systems, dass die Pädagoginnen und Pädagogen bestmögliche Arbeit leisten. Bereits im Kindergarten leisten Elementarpädagogik hervorragende Bildungsarbeit und die Pädagoginnenarbeit eigentlich quer durch alle Schultypen ist eigentlich geprägt von sehr hoher Professionalität, trotz großer Herausforderungen und auch trotz dauernd neuer Herausforderungen. Die Pädagoginnen geben das, was wir beobachten, wirklich alles, was sie imstande sind zu geben. Und das reicht halt auch vielleicht für uns außen nicht immer gleich einmal als sichtbares Ergebnis aus, weil wir ja tatsächlich eine sehr eingeschränkte Sicht von außen haben und vor allem auf Leistungserhebungen. Und wir haben vor allem eines nicht, nämlich wir haben keinen vergleichbaren Wert, wo die Kinder und Jugendlichen ohne den enormen Einsatz, den die Pädagoginnen noch täglich leisten, stehen würden und wo sie sich in den Leistungen bewegen würden. Wir bewegen uns eigentlich im europäischen Mittelfeld und ich weiß, da wird oft gesagt, ja, unser System ist besonders teuer. Und ja, natürlich gäbe es mehr Bedarf an individueller Unterstützung, als es Pädagoginnen im System aktuell leisten können. Und das hat eine Vielzahl von Gründen, die tatsächlich heute unsere Zeit sprengen würden. Aktuell kann ich aber sagen, dass die Menschen im System, die hier arbeiten, wissen, was Kinder und Jugendliche brauchen und eigentlich dauernd dran sind, etwaige Lücken auch vielleicht, die von außen nicht geschlossen werden können, zu beheben. Und das sehen wir in der Zusammenarbeit mit Pädagoginnen im elementarpädagogischen Bereich, auch an Schulen, in Schulen, aber auch in unserer Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium und den Bildungsdirektionen, dass hier gesehen wird, dass es was zu tun gibt. Und es ist halt nicht immer so leicht, auch eine Veränderung herbeizuführen, das wissen wir alle. Wir stehen ja als Jugendrotkreuz auch in laufender struktureller Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen auch der Bildungsdirektionen und des Bildungsministeriums, genau. genau.
Also im Prinzip ist noch nicht Hopfen und Malz verloren.
Nein, es ist noch nicht Hopfen und Malz verloren, da gebe ich dir völlig recht. Aber es wäre natürlich tatsächlich wahrscheinlich schlau, das Schulsystem, das Bildungssystem allgemein etwas durchlässiger zu gestalten. Also mehr von innen
aber
nach
außen.
Aber
was heißt das? Durchlässiger. Was
durchlässiger heißt vielleicht auch einen stärkeren Blick nach innen ins Wesen zuzulassen und auch gleichzeitig transparenter und aber auch nach außen. Ich komme dann vielleicht später dazu, wir probieren das innerhalb eines Projektes.
Überlegen wir vielleicht einmal, was Bildung eigentlich sein sollte.
Ja.
Entschuldigung.
Was Bildung sein sollte. Ja. Ich muss gestehen, ich habe auch, wie ich gehört habe, ich bin hier eingeladen zu einem Podcast zu Bildung. Ich habe mal Google gefragt, was Bildung eigentlich ist.
Was sagt Google?
Und bin draufgekommen, dass der Begriff Bildung gar nicht einheitlich definiert ist. Also dass es da keine eindeutige wissenschaftliche, allumfassende Definition gibt. Und da habe ich mir überlegt, was Bildung für mich persönlich eigentlich ist. Also ich bin ja aus einer Generation, wo es in der Schule einfach noch ganz viel darum ging, Fakten zu lernen, Wissen anzueignen und so weiter. Ich finde aber persönlich, dass Bildung viel, viel mehr sein muss. Bildung ist ein Gesamtpaket, wo es nicht nur darum geht, irgendwas zu wissen, sondern das dann auch anzuwenden, vernetzt denken zu können. Bildung sollte Werte fördern. Bildung sollte die Persönlichkeit entwickeln. Also Bildung für mich ist ein ganz wichtiger Grundstein einfach für ein späteres erfülltes Leben und im Idealfall macht Bildung auch Spaß, finde ich.
Ah ja, auch ein wesentlicher Punkt. Ja klar, zu Bildung gehört dazu, dass man einfach auch ein netter Mensch wird oder so. Einfach auch diese Soft Skills, ne?
Auf
jeden Fall, also sowieso auch heutzutage irgendwie immer wichtiger werden. Ne? Und wir wissen ja auch, und das ist ja leider Gottes auch in Österreich so, es reicht ja nicht jetzt nur unter Anführungsstrichen klug zu sein. Was beobachtet ihr denn da? Wird Bildung auch vererbt, nämlich gute sowie schlechte Bildung, Katharina?
Ja, also du hast recht, es reicht nicht aus, klug zu sein. Es hat selten was damit zu tun. In Österreich ist nach wie vor ein sehr starker Zusammenhang erkennbar zwischen Herkunft und Schulerfolg. Mhm. Also Eltern, Jugendliche zum Beispiel, deren Eltern einen Hochschulabschluss haben, steigen beispielsweise in Studien, in der PISA-Studie, deutlich mehr Punkten ab. Es bedeutet dann im Endeffekt, könnte man fast sagen, gibt es hier einen Unterschied von fast 2 Lernjahren gegenüber Kindern, die maximal, also deren Eltern maximal einen Pflichtschulabschluss haben. Und ja, das ist tatsächlich nach wie vor so, dass es hier auch in Österreich so ausschaut, als würde sich das nicht groß verändern.
Beobachtest du das auch im Lernhaus? Also ihr unterstützt ja bildungsbenachteiligte Kinder, oder? Das ist ja, glaube ich, das Wording.
Ganz genau. Wir unterstützen Kinder, die eben ohne Unterstützung den schulischen Alltag nicht bewältigen würden. Ja,
aber welches Kind schafft das schon, ne? Ohne Unterstützung?
Ja, also die diese Unterstützung einfach nicht bekommen,
genau,
oder wo diese Unterstützung nicht möglich ist. Und das sind eben vielfach Kinder aus Elternhäusern, wo die Eltern vielleicht nicht so gut Deutsch sprechen, dass sie helfen können, wo Mittel fehlen, um Nachhilfe zu finanzieren, oder einfach Kinder, die auch aus sehr großen Familien kommen, wo die Eltern schon genug zu tun haben, den Lebensunterhalt zu sichern und die Existenz für die Familie, und wo die Ressourcen einfach nicht da sind, den Kindern zu helfen.
Was ist das Lernhaus genau? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wer kommt da zu euch? Wann kommen die Kinder? Wie lange dürfen die bleiben?
Das Lernhaus ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ein Haus, wo gelernt wird. Ein Haus, wo gemeinsam gelernt wird. Das ist im 15. Wiener Gemeindebezirk. Da hat das Rote Kreuz schon vor mehr als 10 Jahren eigene Räumlichkeiten dafür angemietet. Und da unterstützen wir circa 60 Schülerinnen und Schüler dabei, den Schulalltag zu bewältigen. Die Kinder sind in 2 Gruppen aufgeteilt. Am Nachmittag haben wir die jüngeren Kinder, das sind die Volksschulkinder, und am Abend, das ist dann noch von 17 bis 20 Uhr jeden Tag, kommen die älteren Kinder, das sogenannte Abendprojekt. Das sind meistens Kinder, die neue Mittelschule besuchen, so von 10 bis 15 Jahren. Und den Alltag kann man sich so vorstellen, also am Nachmittag an einem normalen Wochentag nach der Schule trudeln einmal so langsam die Kinder alle ein. Dann sind die ja meistens hungrig, und mit leeren Magen lernen geht gar nicht, das wissen wir alle wahrscheinlich. wahrscheinlich noch aus der eigenen Schulzeit. Das heißt, da bieten wir mal eine gesunde Jause zuerst an und vielleicht ein kurzes Austoben oder ein kurzes Spiel oder so. Aber dann geht's eigentlich schon an die Lernstunde. Da werden dann Hausaufgaben gemeinsam gemacht. Da wird für Rechenproben, Ansagen, Schularbeiten gelernt. Und da wird auch einfach gezielt mit den Kindern das geübt, was sie brauchen. Sei das jetzt ein Rechenbeispiel oder Grammatikübungen, irgendwelche sonstigen Arbeitsblätter und so weiter.
Vermittelt ihr eigentlich auch mit den PädagogInnen oder bleibt das noch bei den Eltern? Oder also wenn da vielleicht Bedarf besteht irgendwie, dass man da mal dann die Pädagogin anruft und sagt so und so. Oder bleibt das bei den Eltern?
Teils, teils. Also erste Ansprechpartner sind für uns schon die Eltern. Wir sind auch eine private Einrichtung. Also meistens sind das auch die Eltern, die die Kinder direkt anmelden. Wir haben aber natürlich auch gute Kontakte zu umliegenden Schulen. Da kommt es dann auch immer wieder mal vor, dass sich eine Lehrerin meldet und sagt, ich hätte ein Kind, das wäre super, wenn ihr für das Kind einen Platz hättet oder so. Also wenn es da irgendeinen Gesprächsbedarf gibt, da sind wir in regelmäßigen Austausch.
Verstehe. Und wie schaut der Betreuungsschlüssel aus? Und arbeiten da ausschließlich Freiwillige? Oder?
Nicht nur, also wir haben das wirklich riesen Glück. Wir haben teilweise einen Betreuungsschlüssel von 1 zu 2, 1 zu 3, also schon, also
davon träumen ja alle,
davon,
ne?
Davon kann man nur träumen. Wir haben meistens 2 bis 3 angestellte Pädagoginnen vor Ort, also das sind Teilzeitangestellte beim Roten Kreuz, und was aber für uns natürlich der ganz, ganz große Mehrwert ist, das ist unser großer Pool an Freiwilligen, die sich da engagieren, und da haben wir eine ganz bunte Freiwilligentruppe. Das sind, also die Jüngsten sind da 18-jährige Studentinnen, beziehungsweise sogar schon ältere Schülerinnen. Da haben wir jetzt schon mittlerweile, glaube ich, 2, die selber mal im Lernhaus waren als Lernhauskinder und jetzt andere Kinder unterstützen. Mhm. Und die ältesten Freiwilligen sind schon in Pension. Wir haben Freiwillige aus verschiedensten Berufsgruppen. Und ich glaube, die Gemeinsamkeit ist einfach, dass alle Spaß daran haben, mit Kindern zu arbeiten, Kindern zu helfen. Und wir vereinbaren einfach mit jedem, den das interessiert, einen bestimmten Nachmittag in der Woche, wo sich die Person dann 2, 3 Stunden Zeit nimmt, kommt und dann eben mit den hilft. Kindern lernt. Ganz genau. Und wir freuen uns auch immer über neue Freiwillige. Also falls jetzt gerade jemand zuhört, den das interessiert, also kann ich herzlich einladen, einmal einfach unverbindlich schnuppern zu kommen.
Sehr gut, sehr gut. Das Lernhaus ist ja ein ganz wichtiges Bildungsangebot vom Roten Kreuz, aber ihr macht es total viel. Ihr seid eben, so wie ich schon vorher gesagt habe, sehr breit aufgestellt. Warum ist das so ein wichtiger Pfeiler beim Roten Kreuz?
Wir setzen uns prinzipiell immer in unserem Leitbild für die Menschen ein, die unsere Hilfe am dringendsten benötigen, also aus Liebe zum Menschen, wie unser Slogan ja schon sagt. Ja. Und Bildung schafft eigentlich sehr umfangreiche Hilfe. Sie ist präventiv und akut. Also akut auch für Familien, die jetzt einmal auf kostenlose Hilfe angewiesen sind. Akut auch, weil einfach der Nachhilfebedarf in Österreich irrsinnig hoch ist. Im letzten Jahr war jedes zweite Kind hat eine Nachhilfe besucht, manche kostenpflichtig, manche kostenlos. Die Andrea hat es vorher schon angesprochen, dass eigentlich, sie hat gesagt, wir unterstützen ganz oft Kinder, deren Eltern aus unterschiedlichen Gründen selbst nicht unterstützen können. Und du hast, glaube ich, darauf gesagt, wer schafft das schon?
Wer schafft das schon alleine? Ein Kollege genau. von mir im Büro hat gesagt, die Eltern bringen die Kinder durch die Schule. Und recht hat er. Jetzt, wo ich selber genau. Mama bin, weiß ich das.
Ja, und recht hat er. Richtig. Es sind tatsächlich 84% aller Eltern, die viel helfen. Und ein Drittel hilft tatsächlich täglich bei schulischen Anliegen. Neben ihren beruflichen und allen anderen Herausforderungen, denen sie selber im Leben gestellt sind. Und da kommt natürlich dazu, dass eine sehr hohe Last natürlich bei den Frauen liegt. Das heißt, wir schlagen hier, das möchte ich schon noch sagen, mehrere Fliegen mit einer Klappe sozusagen und können hier auf sehr viele unterschiedliche Anliegen quasi wirken. Und die finanzielle Belastung, tatsächlich ist es so, dass mehr als die Hälfte, also 60% der Eltern sich auch tatsächlich finanziell durch Schule und Nachhilfe belastet fühlen. Und Armut, wissen wir, jedes 5. Kind in Österreich ist Armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Was eigentlich dann im Endeffekt... Jedes 5. Kind ist Armut- oder ausgrenzungsgefährdet in Österreich.
Unglaublich.
Unglaublich, genau. Und wenn wir uns das jetzt eigentlich... Was bedeutet das am Ende des Tages? Also das bedeutet am Ende des Tages, dass die in Nachhilfe investieren können, die sich noch irgendwie leisten wollen und können. und die anderen auf eine kostenlose Hilfe angewiesen sind, weil die Pädagoginnen im System es einfach gar nicht alleine schaffen können. Und unser Anliegen wäre natürlich, dass es sowas wie ein gesamtgesellschaftliches Anliegen gibt, für die Bildung der Kinder in Österreich Verantwortung zu übernehmen.
Das passiert zu wenig in deinen Augen.
Und das passiert aktuell zu wenig, aber tatsächlich probieren wir natürlich gemeinsam mit unseren Partnern, Sponsoren, Fördergebern, EU, Ministerien und so weiter, alles, was in unserer Macht steht, um das ein Stück weit zu bewegen. Wir sind auch viel im Austausch mit anderen Organisationen, haben ein recht großes Netzwerk, um uns tatsächlich auch politisch ein bisschen zu positionieren und das auch ins Regierungsprogramm ein bisschen einzubringen, wo unsere größten Anliegen sind.
Mhm. Und seid ihr da auf einem guten Weg?
Ja, wir sind auf einem guten Weg. Also wir verzeichnen ein stetiges Wachstum. Wir haben tatsächlich in unseren Angeboten, erreichen wir doch mehrere tausend Kinder darauf sind wir auch stolz eigentlich, dass wir das so schaffen. Allen voran machen das natürlich die Landesverbände, die Bundesländer, die hier operativ umsetzen. Und wir versuchen sie bestmöglich dabei zu unterstützen.
Mhm. Ja. Wir haben vorher ein bisschen darüber gesprochen, was Bildung eigentlich sein sollte. Da ist gefallen Talente erkennen, Talente fördern, soziale Kompetenzen. Das sind alles so Schlagworte, aber wie setzt ihr das im Alltag um in der täglichen Arbeit, Andrea? Wie kann ich mir das vorstellen? Da gibt es ja irgendwie Erfolgsgeschichten,
ja, vielleicht. Also für uns ist das Lernhaus jetzt viel mehr als einfach eine Stätte, wo man lernt und Aufgabe macht. Also wir nehmen uns ganz viel Zeit für das Miteinander und für das Soziale. Also da wird dann nach dem Lernen gemeinsam gekocht, gebastelt, gesungen. Da gibt es einen regen Austausch. Wir haben auch die Freitagnachmittage dafür reserviert, kleine Freizeitaktivitäten zu setzen, also Museen zu besuchen, in die Natur zu gehen, einfach so die Neugierde zu wecken, gemeinsam was auszuprobieren und einfach spielerisch auch zu schauen, was interessiert mich vielleicht, wo ich bisher noch gar nicht die Idee hatte, dass das was für mich wäre. Und bei den älteren Kindern wird es dann bei dem Fördern und Talente erkennen dann schon ein bisschen ernster. Wir haben speziell für Kinder in der 4. Klasse Mittelschule ein eigenes Berufsorientierungsprogramm kreiert, wo wir mit den Kindern gemeinsam schauen, welche Bildungswege gibt es nach der 4. Mittelschule. Das heißt, da wird einmal geschaut, welche weiteren Schulen gibt es, bin ich eher für eine Lehrstelle geeignet, mal so ein bisschen ein Check, was interessiert und so weiter. Und dann werden tatsächlich Bewerbungsschreiben verfasst, Motivationsschreiben, auch das eine oder andere Interview geübt, dass man einfach die Kinder, also unser Ziel ist es einfach, die Kinder bis zum Ende eines positiven Pflichtschulabschlusses zu begleiten und dem Kind aber auch Perspektiven für nachher mitzugeben.
Ja, und du hast mir am Telefon im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass ein Kind, das zum Beispiel von einem nicht beurteilt, tatsächlich dann ins Gymnasium geschafft hat, oder?
Also ganz genau.
Also das ist schon, wirklich cool, oder?
Es ist wirklich also cool, ja. Also wir haben viele Erfolgsbeispiele. Also für mich ist das ja immer, also ich bin ja jedes Mal stolz, wenn ich merke, ein Kind verbessert sich im Lauf seiner Lernhauslaufbahn. Ein Kind, das vielleicht schüchtern war, ist jetzt offener als früher oder kommunikativer.
Ja, dann hat man schon gewonnen,
aber,
ne?
Aber es gibt einfach einige Beispiele, die im Gedächtnis bleiben. Und da hat man eben einmal ein Kind, das in der Volksschule gekommen ist, kaum Deutsch konnte und am Anfang gar nicht beurteilt wurde und das dann eben nach der 4. Klasse den Sprung ins Gymnasium geschafft hat. Oder wir hatten ein Kind, das hatte sonderpädagogischen Betreuungsbedarf und das hat dann aber ins reguläre Schulwesen wechseln können, hat den Pflichtschulabschluss machen können und hat jetzt gerade letztes Jahr wirklich die Traumlehrstelle als Zahnarztassistentin bekommen. Oder ein anderes Kind, das ist während Corona zu uns gekommen, hat sich in der Pandemie lernmäßig sehr schwer getan, war sehr ruhig, fast ein bisschen schüchtern, hat dann im Lernhaus Freundschaften geknüpft, Jugendliche kennengelernt, verschiedenster Altersstufen und hat dann irgendwie den Mut gehabt, sich für einen Redewettbewerb anzumelden für Jugendliche. Da ist dann im Lernhaus gemeinsam geübt worden und die Rede immer wieder vorbereitet worden und das hat dann tatsächlich gewonnen, das Mädchen.
Nein,
und mittlerweile, das ist ja schön. Also ist jetzt, zuletzt war sie jetzt nicht nur Klassensprecherin ihrer Klasse, sondern sogar Schulsprecherin ihrer Schule. Und das sind halt eben, wie ich am Anfang gesagt habe, es geht ja nicht nur um Wissensvermittlung, es geht ja auch um diese persönliche Entwicklung. Und das dann eben zu sehen über ein paar Jahre, diese Kinder Kinder begleiten zu dürfen, also das macht einfach wirklich Freude und macht stolz und motiviert mich jeden Tag.
Jetzt hört man in Schulen immer ganz stark, auch gerade wieder aktuell, über soziale Konflikte, die zum Teil gerade in sogenannten Brennpunktschulen ganz massiv sein dürften. Das klingt jetzt nicht so, als ob das bei euch auch ein großes Thema ist. Oder wie geht ihr damit um? Dass die Kinder untereinander einfach auch Konflikte austragen aufgrund Herkunft, Religion, Sprache etc.
Also Konflikte zu haben oder auszutragen ist, glaube ich, was ganz Normales und was ganz Menschliches. Die Kinder haben auch so ganz unterschiedliche Backgrounds, die zu uns kommen. Also die kommen aus unterschiedlichen Kulturen, haben unterschiedliche persönliche Geschichten. Das sind Buben, Mädchen. Wir schauen auch immer, dass wir da jetzt ein relativ ausgewogenes Verhältnis haben, dass es nicht, also weiß ich, ganz besonders viele Buben gibt oder ganz besonders viele Kinder aus einem Land, sondern dass das einfach sehr, sehr gut durchmischt ist. Und natürlich gibt es Reibereien und Konflikte, und wo dann drüber gesprochen wird und vermittelt wird. Aber so am Ende des Tages ist es eher so, dass sich Freundschaften, dass Freundschaften geknüpft werden im Lernhaus, oder dass wir sogar die Rückmeldung bekommen von Kindern. Das Lernhaus, das ist fast so ein bisschen was wie so ein Ort, wo sie sich sicher fühlen, weil oft ist die Schule vielleicht überfordernd, zu Hause ist es unruhig, und ins Lernhaus kommt man gerne, und die Kinder kommen ja auch alle freiwillig ins Lernhaus.
Safe Zone.
Genau.
Sozusagen.
Genau. Ein Safe Space.
Ja, trotz aller Erfolge, welchen psychischen Belastungen sind denn die Kinder heutzutage ausgesetzt? Was beobachtet ihr da, Katrina, Andrea? Was ist das groß, dieser Social Media Druck etc.?
Ja, es ist tatsächlich so, muss man sagen, dass Schülerinnen heute schon sehr belastet sind. Es ist auch tatsächlich auch keine Seltenheit mehr, dass Kinder und Jugendliche aufgrund von Leistungsdruck in ein Burnout schon rutschen. Und tatsächlich ist es natürlich hier Aufgabe, an möglichst vielen Stellen zu entlasten. Weil wir es auch vorher angesprochen haben. Viele Kinder haben eine andere Erstsprache als Deutsch. Tatsächlich ist es in Österreich, ist das jedes dritte Kind. Es ist tatsächlich auch so, dass die unter einer ganz einer besonderen Belastung stehen. Weil die haben eigentlich nur 2 Jahre Zeit. Da gibt es so einen Status im Schulwesen, der heißt außerordentlichen Status, auf einen Erstsprachenlevel zu kommen. Und ab dann sind sie eigentlich laut Lehrplan und laut Leistungsbeurteilung wie ein Erstsprachenkind Deutsch zu messen.
2 Jahre?
Ja,
das ist ja nicht so viel, ne?
Nein, es ist ein enormer Druck. Und eigentlich könnte man noch sagen, es ist nie möglich, auf ein Erstsprachenniveau zu kommen. Und tatsächlich sorgt das bei mir immer wieder für große Verwunderung, wie das mit dem Wissen, das man hat, und auch mit dem Wissen, wie Sprache funktioniert und wie das an Emotionen im Hirn geknüpft ist und so weiter, in diese Richtung so agiert. Und das ist natürlich für diese Kinder besonders belastend, und ich spreche es vielleicht auch deswegen noch einmal an, weil Mehrsprachigkeit in Österreich eigentlich mittlerweile eine Normalität ist und von außen aber immer noch als besonders gesehen wird, möchte ich jetzt mal sagen. Und da muss ich einfach sagen, da könnte man tatsächlich, indem man einfach die Maßstäbe anders setzt und auch in der Leistungsbeurteilung und nicht nur in der Begleitung, sondern auch tatsächlich in der Leistungsbeurteilung Deutsch als Zweitsprache quasi beurteilt, hier ganz viel Belastung rausnehmen. Und es sind tatsächlich auch diese Kinder, die zu einem viel größeren Teil, nämlich dreimal so oft die Schule zu früh abbrechen, weil sie ganz einfach, und das ist natürlich jetzt eine Hypothese von mir, weil sie natürlich einen viel größeren Aufwand betreiben müssen. Und ich war tatsächlich selber Lehrerin, das heißt ich an einer Volksschule in Wien. Und ich habe damals schon zu ihnen, ich hatte 25 Kinder mit anderer Erstsprache als Deutsch. Und ich habe damals schon zu ihnen gesagt, liebe Leute, ihr müsst euch dreimal so viel anstrengen, um das zu erreichen, was andere erreichen.
Was anderen in die Wiege gelegt wurde, ne?
Ja. Und ich denke mir,
das ist unfair, aber...
und belastend.
So ist es.
Aber
das ist mega belastend. Ja.
Genau.
Jetzt gibt's ja sogenannte Sprachkoordinatorinnen, die da helfen können. Wie arbeiten denn die genau? Und bringt das was?
Ja, also Sprachbildungskoordinatorinnen ist tatsächlich etwas, was wir uns österreichweit wünschen würden.
Okay.
Aktuell ist es so, dass in Wien das tatsächlich so ist, dass die bis 2025 sollte tatsächlich in jeder Pflichtschule bereits eine Sprachbildungskoordinatorin eingesetzt werden. Das ist ihr Ziel. Und es werden jetzt, es ziehen jetzt auch schon einige Bundesländer nach. Auch an Bundesschulen quasi interessieren sich sehr breit dafür und arbeiten auch freiwillig dran mit. Das heißt, dieses Mindset bei den Pädagoginnen und innerhalb der Bildungssysteme ist da. Ich glaube, es wird nur von außen sehr oft gestört. Und da komme ich zu deiner ganz ersten Frage. Und deswegen ist die Baustelle, glaube ich, oft länger eine Baustelle, als sie es sein müsste.
Aber hat das vielleicht auch Kostengründe? Die müssen ja auch bezahlt werden, die Sprachbildungskoordinatorinnen.
Tatsächlich sind sie, guter Punkt, tatsächlich machen sie das jetzt aktuell im Rahmen ihrer Lehrverpflichtung,
sehr gut,
dass sie dahingehend sensibilisieren. Der Wunsch wäre natürlich, so wie auf vielen anderen Ebenen auch, dass das Personen wären, die tatsächlich, also die dafür freigestellt sind ein paar Stunden oder eben, die, weil die Arbeit würde dann vermutlich noch einmal eine Spur professioneller ausschauen. Oder ermöglichen, sagen wir mal so, wenn man nicht noch einmal zusätzlich so viele Ressourcen als Lehrerin investieren müsste, zusätzlich zur Lehrverpflichtung, weil ja die Belastungsgrenze ohnehin schon lange überschritten ist.
Mhm. Genau, haken wir da vielleicht noch ein bisschen ein. Also du hast vor am Anfang gesagt, und das unterschreiben, glaube ich, wir alle, dass die PädagogInnen im Land tatsächlich alles Menschenmögliche leisten. Also denen ist einmal in keinster Form einen Vorwurf zu machen, oder? Also ich glaube, da sind wir d'accord.
Da sind wir uns einig.
Ich glaube überhaupt, denen gehört ja eigentlich viel mehr der rote Teppich aus gerollt. Ich denke mir das oft. Also die verbringen zum Teil mehr Zeit mit meinem Kind, als ich mit meinem Kind verbringe, wenn man es einmal wirklich so sehen mag. Ja. Was würdet ihr euch denn da jetzt auch für Unterstützung für die PädagogInnen wünschen, Katharina? Da gibt es ja einige Ideen.
Ja.
Neben den Sprachkursen.
Ja, da gibt es einige Ideen tatsächlich. Prinzipiell ist es natürlich immer unser erstes Anliegen, dass Pädagoginnen ihre Arbeit machen können, nämlich die Arbeit, die sie gelernt haben, die sie tun wollen, die sie können und die sie auch lieben. Das traue ich mich jetzt mal so sagen. Mhm. Die meisten sind ja tatsächlich, geben ja auch sehr viel von ihrer Person her, um zu ermöglichen, dass Entwicklung in so einem umfangreichen Ausmaß auch stattfinden kann bei den Kindern und Jugendlichen. Damit das passieren kann, damit diese Entlastung quasi kommt, braucht es in erster Linie eine administrative Entlastung von Schulen, aber tatsächlich auch ganz gezielt von Lehrerinnen. Das ist weder ihr Kerngeschäft und das können andere Leute besser und die können das wahrscheinlich auch wirklich fein unterstützen, dass hier da alles am Laufen bleibt, damit mehr Fokussierung auf die pädagogische Arbeit gelegt werden kann. Schulleiterinnen und Pädagoginnen wird einfach wirklich viel an Bürokratie abverlangt. Und wie gesagt, ich war selbst 15 Jahre im System und ich bin's nicht mehr. Das möchte ich auch sagen. Und die Kinder waren nicht der Grund, warum ich gegangen bin. Sondern es hat irgendwann einfach zu wenig Raum, das zu tun, wofür man das Gefühl hat, dass man da ist.
Und das sind Zeiten, wo jede Lehrer und jede Lehrerin so mit händeringend gesucht werden. Hört man sowas, dass du sagst, eigentlich scheitert es am drumherum, ne?
Ja, wobei ich auch jetzt sehr glücklich bin.
Ja, das ist ja sowieso, da steht ja außer Zweifel. Ja.
Tätig zu sein. Ja, und wenn jetzt wirklich Administrationspersonal, Sprachbildungskoordinatorinnen und wenn das vielleicht auch noch einmal alles von extern kommen könnte und nicht aus den bereits schon bestehenden Ressourcen, die eh schon so schmal sind, dass dann Pädagoginnen abgezogen werden, um administrative Tätigkeiten zu machen, weil das ist tatsächlich jetzt möglich. Es ist ein kleiner Schritt, aber mein Gefühl ist, der Schritt ist noch nicht fertig oder der Lauf ist noch nicht fertig. Ja, es löst das Problem nur im Ansatz, nämlich nur kurzfristig, dass vielleicht die Belastung der Pädagogen nicht zu hoch ist, aber es ändert nichts daran, dass wir zu wenig Pädagoginnen im Land haben und somit Belastungen an anderen Stellen wieder deutlich höher werden.
Wollen wir vielleicht abschließend noch auf ein paar, ich sag mal so, vielleicht Leuchtturmprojekte von euch im Bildungsbereich, einfach, dass wir es mal gedroppt haben, dass die Leute, die jetzt vielleicht zuhören, sich denken, hier, das könnte ich mir vielleicht mal näher anschauen. Also das Lernhaus ist eben eine tolle Initiative, damit schon viel drüber gesprochen. Ich habe mir zum Beispiel da aufgeschrieben, Permateach.
Ja.
Ich habe mir aufgeschrieben Project Exchange und Hashtag Weiterlernen. Das sind jetzt einfach so drei Sachen, die ich jetzt einfach mal da kurz in den Raum schmeiße. Mhm. Vielleicht kannst du uns ja nur zwei, drei Sätze.
Ja. Permateach ist ein Ansatz der positiven Psychologie nach Seligman. Und Permateach quasi versucht, Potenziale durch unterschiedliche didaktische Ansätze aus den Kindern herauszuholen und Interessen zu stärken, damit sie auch tatsächlich in Zukunft wissen, wo es hingehen kann. Das wäre jetzt einmal, glaube ich, ganz kurz
zusammengefasst. Sehr coole Sache.
Genau. Mit Permateach haben wir tatsächlich bei den Lesepatinnen und Lesepaten.
Ach, die haben wir auch noch nicht zu, sind wir auch noch nicht zu sprechen gekommen. Müssen wir auch noch reden, ja.
Möchtest du das später machen?
Nein, mach's gleich dazu. Das ist ja auch eine super Sache.
Genau. Also wir haben in Österreich 1500 ehrenamtliche Lesepatinnen, die an rund 500 Schulen tätig sind und da im 22.000 Kinder so im Schnitt begleiten beim Lesen lernen. Das ist tatsächlich ein Angebot, das während der Unterrichtszeit an den Schulen stattfindet. Das heißt, wir haben das, was ich am Anfang gesagt habe, lasst uns doch von außen was hineinholen und von innen was hinaustragen.
Da funktioniert das zum Beispiel.
Genau. Auch da ist es natürlich großartig, wenn hier immer mehr Menschen unterstützen können. Und
auch vielleicht die eine oder andere Zuhörerin.
Danke für den Hinweis. Genau. Und
da gibt es jetzt auch eine Ausbildung, oder? Bin ich da am falschen Dampfer?
Nein, da bist du völlig richtig. Ja. Wir haben heuer das erste Mal im November tatsächlich eine Ausbildung, noch im kleinen Stil, weil es noch als Pilot gedacht ist, wo es wirklich darum geht, so eine Art Schnellkurs, didaktische Bausteine, um Lesen beizubringen und zu begleiten. Weil das ist vielleicht tatsächlich ein wichtiger Punkt, wo du sagst, begleiten deswegen, weil pädagogische Leitung haben natürlich immer die Klassenlehrerinnen da dabei. Okay. Und die sind auch immer die Ansprechpersonen für die Lesepatinnen. Das heißt, das ist uns ganz, ganz wichtig, dass es immer zu Ehrenamtlichkeit auch so ein qualifizierte Pädagogin gibt oder jemanden, der immer und der gut unterstützen kann, auch bei Fragen und wie es weitergeht. Und eigentlich ist es tatsächlich so eine Art Tandemarbeit zwischen Lesepatin und Lehrerin.
Gut, und dann haben wir das Projekt Exchange. Das wollte ich auch noch. Das ist ein Projekt, das Akzente für einen Zugang zu interkulturellem Verständnis setzt. Und soweit ich weiß, arbeitet ihr da auch gemeinsam? In irgendeiner Form seid ihr da beteiligt, oder? Mit dem Lernhaus?
Also Projekt Exchange ist ein Projekt neben dem Lernhaus, kann man sagen, ein eigenes Projekt, was genau diese Themen aufgreift, die wir heute schon besprochen haben, dieses Miteinander, dieses Soziale, dieses Wertestärken. Da geht es darum, das richtet sich auch an Kinder und Jugendliche, das sind wir aber direkt in den Schulen. Wir haben circa 300 mittlerweile, kann man fast sagen, freiwillige Integrationsbotschafterinnen und Botschafter. Das sind Personen, die eine Migrationsbiografie haben, die in Österreich leben und die hier integriert sind, sich in irgendeiner Form etabliert haben mit ganz unterschiedlichen Geschichten. Und mit diesen Botschaftern besuchen wir Schulklassen und machen so ein- bis zweistündige Workshops, wo die Botschafterin oder der Botschafter einfach einmal erzählt, wie war das für ihn, das Ankommen in Österreich, was gab es für Herausforderungen, welche Probleme hat er, was hat er aber auch erreicht mittlerweile. Und das Projekt soll einfach ein bisschen den Blick fürs Neue öffnen, soll die Angst vom Fremden abbauen, soll Vorurteile abbauen und ist jetzt natürlich auch gerade, wir haben ja heute gehört, es gibt ja Schulklassen, wo einfach überwiegend Kinder jetzt mit nicht deutscher Muttersprache sitzen und wir haben die Erfahrung gemacht, für die ist das dann oft ganz besonders motivierend. Da hat dieser Besucher fast schon eine Vorbildrolle, weil dann die Kinder und Jugendlichen einfach sehen, das ist jemand, der eine ähnliche Geschichte wie ich, der ist da auch mit nichts angekommen, hat sich sehr schwer getan am Anfang, aber
hat auch geschafft.
Hat jetzt geschafft.
Sehr motivierend.
Der ist vielleicht bekannt, den kennt man irgendwie, der hat irgendwie einen tollen Beruf, der hat vielleicht eine eigene kleine Firma. Mhm. Also, und dieses Projekt setzen wir jetzt eben auch schon seit gut 10 Jahren um einfach den interkulturellen Dialog da ein bisschen zu fördern und Verständnis zu schaffen, gerade bei jungen Leuten.
Gibt es auch super Fotos auf der Rotkreuz-Seite für alle, die da mal drauf klicken wollen und sich das näher anschauen möchten. Und auf ein tolles Angebot möchte ich auch noch zu sprechen kommen und das sind die Jugendrotkreuz-Zeitschriften, die ich mir tatsächlich auch das erste Mal angeschaut habe und die wirklich super sind. Erzähl uns da vielleicht auch noch ein bisschen mehr drüber, Katharina.
Sehr, sehr gerne. Du hast vorher noch das Projekt allerdings Weiterlernen angesprochen.
Ja, stimmt.
Genau, vielleicht danke. Nehmen wir das noch vorher
gerne,
mit,
ja.
Weil die Andrea hat ja heute quasi ein sehr schönes und spezielles Beispiel herausgehoben, nämlich das Lernhaus in Wien. Und es gibt ja in Österreich 12 solche Lernhäuser und noch ganz viel andere Angebote im Bereich Bereich der Lernbegleitung. Ganz viel passiert da in Kleingruppen, auch außerschulisch eben. Bei den Lesepatinnen habe ich vorher erklärt, das passiert alles während des Unterrichts. Mhm. Und das außerschulische Angebot ist quasi am Nachmittag außerhalb der Unterrichtszeit, wo Pädagoginnen und Ehrenamtliche eben in Kleingruppen tatsächlich schulbegleitend unterstützen. Und kostenlos natürlich, weil uns natürlich allen bewusst ist, dass es gerade für die Zielgruppe, die wir bedienen, im Sinne unseres Leitbilds, dass das unbedingt braucht. Mhm. Genau. Und Weiterlernen ist da drinnen tatsächlich ein Sonderprojekt, das wir seit mehreren Jahren durchführen und heuer wieder durchführen dürfen, in Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium und kofinanziert von der Europäischen Union. Und weil der Bedarf aber einfach auch so riesig ist, haben wir noch ein Sonderprojekt, nämlich die Lernhilfe für Kinder und Jugendliche mit anderen Erstsprachen als Deutsch, das vom Bundeskanzleramt im Rahmen der nationalen Integrationsförderung unterstützt wird.
Okay.
Genau. Und da in diesem Gesamtkontext, wenn man so möchte, Lernhäuser, Weiterlernen, Lernhilfe und alles, was an Schulen stattfindet, unterstützen wir ungefähr 3.500 Schülerinnen im Jahr.
Okay.
Die quasi individuelle Unterstützung bekommen.
Ganz toll. Genau, und die Zeitschriften.
Genau. Wir haben im österreichischen Jugendrotkreuz, Jugendrotkreuz-Zeitschriften, die es auch im kommenden Schuljahr wieder geben wird. Und da wird eben auch das, was wir heute schon gesagt haben, im ganz Besonderen natürlich das soziale Lernen auch sehr in den Mittelpunkt gestellt und die eine Haltung des Helfens versucht zu vermitteln. Im letzten Jahr haben rund 180.000 Schülerinnen diese Zeitschrift tatsächlich monatlich bezogen über die Schulen. Und die wird es auch im kommenden Schuljahr wiedergeben in dem großen und ganzen Wortschatz Werte des Roten Kreuzes und Weltwissen. Auch hier geht es natürlich in erster Linie darum, dass es ist so aufbereitet, auch mit Unterrichtsmaterial und viel Begleitmaterial für Lehrerinnen, dass jede Menge Unterrichtsmaterial auch zu aktuellen und auch zu brisant aktuellen Themen gibt und wie wir als Pädagoginnen, als Erwachsene auch mit den Kindern arbeiten können dazu. Ja, natürlich geht es auch um Lesen, Lernstrategien, analoge, digitale Medien. Gerade im digitalen Bereich haben wir noch einen Sonderauftrag, das zu vertiefen.
Wie komme ich zu diesen Zeitschriften?
Ich kann die als Schule bestellen. Auf www.mehralslesen.at kann ich die als Abo bestellen für das gesamte Schuljahr.
Cool.
Ja.
Ja, vielen Dank. Wir sind an sich am Ende dieser Podcast-Zeit, wenn man so will. Aber gibt's irgendwas, was euch noch so auf der Seele brennt, wo ihr sagt, das möchte ich jetzt einfach trotzdem noch gesagt wissen oder gesagt haben? Gibt's irgendwas, was wir vergessen haben?
Ja, tatsächlich. Ich habe schon ein Anliegen, das mir immer brennt. Ich hätte so ein Anliegen, dass Schule heißt immer, es ist kostenlos. Und wir wissen, sie ist nicht kostenlos. Sie kostet pro Jahr ungefähr 2.200 Euro pro Kind und Eltern, also pro Familie. Und tatsächlich ist es wirklich so, dass ich sage, Schule ist ja nicht nur Lernen, sondern soziale Teilhabe und da gehört ja noch viel mehr dazu. Und ich würde ganz gerne den Faktor Armut viel stärker auch in der Schule berücksichtigt sehen. Es gibt ganz tolle Unterlagen, Studien, Menschen dazu, die hier wirklich stark zu Wort kommen können, was es für SchülerInnen bedeutet, armuts- oder ausgrenzungsgefährdet zu sein. Und ich würde mir tatsächlich auch wünschen, dass hier ein Fokus in der Schule stärker gelegt wird, damit auch PädagogInnen ein Handwerkszeug da ein bisschen mitbekommen, wie man hier sensibel auch vorgehen kann.
Mhm. Andrea? Deine
tatsächliche Anliegen.
Große Vision für das Kinderhaus
ja,
vielleicht.
Großen Wunsch. Also meine Vorstellung wäre, ich komme eines Nachmittags ins Lernhaus, sperr auf, es ist ganz still und es kommt kein Kind.
Weil sie euch nicht mehr braucht.
Kein Kind mehr braucht. Ja, ganz genau. Das wäre mein Wunsch an den Weihnachtsmann oder ans Christkind. Aber bis dahin natürlich wünsche ich mir einfach, dass jedes Kind die Unterstützung bekommt, die es braucht. Dass jedes Kind so individuell gefördert wird, wie es notwendig ist. Und dass vor allem alle Kinder die gleichen Chancen haben, egal ob jetzt eben, wie die Katharina gesagt hat, sie jetzt vielleicht aus einem Haushalt kommen, wo die Bildung niedrig ist und wo schon irgendwas quasi vererbt wurde. Das heißt, dass einfach alle die gleichen Startbedingungen haben und ein erfülltes Leben führen können.
Vielen Dank. Und ihr zwei leistet da einen ganz großen Beitrag jeden Tag
dafür.
Wir
machen das sehr
wirklich
gerne.
Danke, dass ihr da wart. Das war ganz ein super Gespräch. Hat mir getaugt.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, super, sehr gerne.
Dankeschön.
Ja, damit wieder herzlichen Dank natürlich auch für Ihr Interesse, liebe ZuhörerInnen. Danke, dass Sie mit dabei waren. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Und Hauptsache, Sie sind das nächste Mal wieder mit von der Partie. Ich würde mich freuen. Bis dahin, alles Schöne. Ihre Isabella Richter.